Königsbild vom Kornnatter, Anaconda, Königskobra, Monokel, Kobra, schwarz-weiße Teyunata, Boa, Konstriktor, grüne Baumpiffern, Sandboa, Gap und Halper, Klapperschlange, Taipan, Mamba, Kupferkopfschlange, Wassermokassenotter, Milchschlange, Regenbogenboa, Rattennatter, falsche Korallenschlange, Tiger, Python, Netzbüffoner, Trovinetta, Kreuzotter, Eidechsennatter, aber irgendwo in Altona sitzt eine Viper und produziert Musik. Im Herz weg von Altona sitzt Oma Viper und produziert Musik. Heute im Portas sitzt eine Viper und spricht über Musik. Astra Colada für alle Kaltblüter und genau hier spielt die Musik.
Ladies and Gentlemen, Boys and Girls and everyone in between, wir haben Folge 297 am 19.02.2026. Ihr habt gerade wahrscheinlich schon am Cover gemerkt, Daniel liegt immer noch im Krankenhaus, hingefallen, Sprunggelenk doppelt gebrochen, ist nicht in Redeverfassung, aber ich habe mir gedacht, ich gehe raus ins Herz von Altona, und zwar in die, Gott, jetzt habe ich es wieder vergessen, Mann, Ollmann, genau. Scheiße, Herzberg.
Herzberg,
oh, ich genau. Wollte so eine geile Überleitung machen, ich bin im Herzen von Altona und jetzt bin ich im Herzberg. Und dieses Herzberg wird betreut, Kopf vom Herz, Hirn vom Herz, ist Ollmann Wiebe.
Hallo.
Ich sehe nur dieses V.
Ja.
Für was steht das V?
Wollen wir jetzt direkt schon starten? Ne? Erstmal wollte ich noch gute Besserung an Daniel schicken.
Ach, dem ist das aber doch alles scheißegal.
Ja? Na gut,
der
okay.
Weint da.
Ja, alles klar.
Der sagt halt, ich bin alt geworden und ist traurig und hasst sein Leben und so.
Na gut.
Das unsere Hörerin ist das egal, aber ich bin hier bei jemandem, du hast ein wirklich wunderschön gemütliches Studio. Wir kommen wahrscheinlich gleich nochmal darauf zurück, was eigentlich dein Job ist. Aber wofür steht das V?
Wofür steht das V, genau? Also kurz zur Erklärung zum Namen. Mein bürgerlicher Name ist ja Oliver Wiebe. Ja, das ist sozusagen halt mein bürgerlicher Name, der so im Pass steht. Und der Name Ollmann ist im Grunde eigentlich so ein, ja, mein Spitzname geworden, schon aus der Jugend, aus der Heimat. Dann plötzlich hieß es immer halt Ollmann hier und hat mir den Namen ein bisschen mitgegeben. Und der damalige Bassist von meiner alten Band hat immer gesagt, wenn man den Namen so ein bisschen überspitzt erzählt, so Oliver Wiebe, dann klingt das ein bisschen wie Ollmann Wieber, so ein bisschen, ja. Und dann ist das so ein bisschen so ein Arbeitsname geworden, den ich mitgetragen habe, als Ollmann Viper, als mein Studioname, der so ein bisschen mitgekommen ist, ja. Und dann ist es irgendwann aber so gewesen, dass ich manchmal zweifach angeschrieben wurde mit Hallo Herr Wiebe und Hallo Herr Viper. Und dann habe ich gedacht, okay, irgendwas müssen wir ändern. Aber irgendwie ist dieser Name Ollmann so ein bisschen einfach weitergetragen worden. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich nehme den Namen Ollmann noch mit als Spitzarbeitsname. Deswegen ist dann Ollmann Wiebe draus geworden. Und viele Credits über, ich weiß nicht, es waren ja über, ich glaube, letztendlich 10, 15 Jahre, am Anfang die ersten Jahre, liefen viele Credits noch als Ollmann Viper. Und deswegen steht in der Beschreibung immer Ollmann V. Wiebe als Abkürzung für Ollmann Viper, meinen ursprünglichen ersten Produzenten-Synonymnamen.
Ah, deshalb hast du mich auch gerade schon gesagt, du bist Produzent und Engineer. Und
genau.
Noch was? Mastering?
Genau, also zusammengefasst, alles. Ja, also ich bin studienmäßig breit aufgestellt, also man kann zusammenfassen, ich bin Produzent, Engineer, Recording-Engineer, Mixer und Mastering-Engineer. So, das ist zusammengefasst die Arbeitsbereiche, die ich abdecke. Also es gibt da im Studiobereich viele Leute, die sich spezialisieren und ich wollte mich halt nie spezialisieren, weil ich finde alle Bereiche des Studios finde ich total spannend und deswegen kommt es mal vor, dass ich halt mit Bands arbeite und deren ganzes Album produziere. Manchmal kriege ich den Job, irgendwas aufzunehmen, manchmal kriege ich einen Job, etwas abzumischen und sehr häufig kriege ich einen Job, etwas zu mastern. So, ne? Und das ist alles mit den Jahren entstanden. Und ich komme aus der Musikerseite. Ne? Ich habe eine Band gehabt, mehrere Bands. Und irgendwie kam das darauf bauend, habe ich mir die Frage gestellt, was fange ich damit an? Ich will im Bereich Musik bleiben. Und dann habe ich irgendwann mich schlau gemacht, welche Möglichkeiten der Ausbildung gibt es. Dann habe ich damals die SAE gemacht, damals als sie noch im Heidenkampfsweg waren. Und dann ging es so Step by Step durch. Und so bin ich zum Studiobereich gekommen, weil ich eigentlich dann gedacht habe, das studiomäßig kannst du auch mitnehmen für die eigene Band. Ja? Und irgendwann wurde es studiomäßig immer mehr, mit der Band weniger. Und was natürlich auch für mich die richtige Entwicklung war. Aber die ersten Jahre wollte ich alles mitnehmen von Tontechnik, weil mich das alles fasziniert hat. Deswegen, ich war am Anfang auch live-mäßig unterwegs. Das heißt, es gab Bands, die habe ich im Studio und live betreut. Das weiß ich, wollte immer nur machen. Und ich habe dann irgendwann mit 30 gesagt, das kannst du nicht durchziehen, das hältst du nicht durch. So, wenn du das noch 20 Jahre machst, dann das geht nicht gut. Und deswegen habe ich dann irgendwann, genau, mit 30 gesagt, ich konzentriere mich aufs Studio. Und dadurch, dass ich im Studio ja schon viele Bereiche abdecke, habe ich gesagt, ich konzentriere mich aufs Studio und bleibe im Studio breit aufgestellt. Deswegen gibt es für mich eigentlich das ganze Spektrum, was ich abdecke und in allen Bereichen auch gerne arbeite, ja.
Ja. Geil, das klingt gerade, ich muss ja gar nicht mehr nachfragen.
Ja.
Nee, ich weiß. Genau. Wir kennen uns vom Sehen bzw. von Momenten eigentlich schon relativ lange.
Ja, das stimmt.
Und zwar gebe ich dir mal einen Flashback, ich sag mal drei Bandnamen und du gibst mal wieder, was du dabei empfindest.
Mhm.
Talk Radio Talk.
Mhm. Grandios, wunderbare Band. Also immer noch eine Band, an der ich lange gearbeitet habe und gehofft habe, dass die irgendwas nochmal machen. So, und es gab nochmal Songs in der Pipeline irgendwie.
Du hast sie damals auch produziert, oder nicht?
Genau, es gab damals, jetzt muss ich überlegen, es gab eine erste EP, eine 3-Song-EP, die habe ich damals komplett gemacht. Dann gab es ein Album, damals rausgekommen über Sway Creek Records. Damals das Label von Bauke, der mittlerweile leider nicht mehr unter uns weilt. Was total schade ist, das war echt ein tolles, kleines, sehr feines Label, was Bauke, damals, guck mal, Hauke, Bauke liegt, du sitzt mir gegenüber als Hauke und Bauke, genau. Und das war echt ein tolles Label, für Bauke habe ich damals halt eigene Themen gemacht, unter anderem Talk Real Talk. Ja, das war damals für mich ein ganz besonderes Thema und ich glaube, wir haben damals einen ziemlich guten Moment einfangen können unter den damaligen Umständen, wo wir alle damals standen. Und ich fand es musikalisch grandios, hat mich komplett angesprochen. Und an die Produktion erinnere ich mich immer wieder gerne noch. Und lustigerweise, wenn man mal so in alten Daten mal so rumwühlt, zwischendurch mal, wenn man mal so mal Daten durchgeht oder alte Platten und dann mal wieder reinhört, denkt man so, ja, Mann, das war echt ein gutes Album. So, ne?
Das war ein fantastisches Album, rückblickend. Ja. Ich glaube halt auch ein Album, was vielleicht 2 Jahre zu früh rausgekommen ist. Fand ich halt, weil es war so wegweisend für deutschen Hardcore.
Okay.
Aber hat dann doch leider viel zu wenig Leute interessiert.
Mhm.
Apropos viel zu wenig Aufmerksamkeit, noch ein Name, Nailed.
Nailed, lustig, ja krass. Nailed habe ich nie im Studio gehabt, aber habe ich live betreut. So, als ich damals halt noch, bis 30, als ich angefangen habe, bis ich mich mit Tontechnik auseinanderzusetzen und was ich vorhin ja meinte, sozusagen alles mitnehmen wollte, gab es Band, die ich im Studio und live betreut habe. Es gab Bands, die ich dann nur live betreut habe. Und Nailed war eine Band davon. Und da habe ich einige Shows mit den Jungs damals gemacht. Fand ich damals auch grandios. Also das war auch eine coole Truppe. Teile davon aus dieser Band sind bei Endseeker gelandet jetzt. Die Band, die ja jetzt aktiv ist. Ne? Aber
auch grandios. Guck mal, der Schlagzeuger ist bei Endseeker.
Genau, und Juri, genau.
Ah, genau.
Ja, genau. Die beiden, genau. Die beiden und als du, ja.
Na, ich erwähne diese Bands, weil ich erwähnen will, wie ich dich damals und in welcher Bubble ich dich empfunden habe.
Ja.
Sturge,
oh ja. Dennis ist mittlerweile einer meiner engsten Freunde geblieben, auf jeden Fall. Also das ist auch lustig. Das ist einer der musikalischen Entwicklungen, wo man sich wirklich auf der rein musikalischen Seite kennengelernt hat und den ich auch mitnehmen konnte als wirklich mittlerweile guten Freund. Und das ist halt auch total viel wert, weil man ja viele Leute mitnimmt, die man unter musikalischen Voraussetzungen oder Gegebenheiten kennenlernt. Und dann merkt so, ey, man mag sich so gerne, dass man irgendwann halt in Anführungsstrichen auch vielleicht nur noch Freund ist. Also mittlerweile hat Dennis sich auf Family und Job konzentriert. Und aber wir sind so gute Freunde geblieben halt so. Ne? Und damals war das eine Band, die auch sehr aktiv war und klar, also aus der Zeit, wenn man überlegt, so was war damals so, was sagen wir mal, so Bereich 2000 bis 2005 vielleicht, so dieser Rahmen so, ne, das war halt, ich sag mal, das war eine besondere Zeit für die ganze Hamburger Musikszene, so, und wenn man darüber nachdenkt, welche Bands waren damals aktiv, dann auf jeden Fall gehört Sturge dazu, ja.
Und erstens erkennen wir daraus, das sind Bands, die leider heute wahrscheinlich niemand mehr wirklich kennt. Vielleicht noch Liebhabende, die ab und zu nochmal das Album rausholen,
genau.
Aus dem CD-Koffer und mal sagen, ach, damals in der Garage.
Die gab es auch noch, stimmt. Ach ja, genau.
Hier irgendwo in Nordhorn, damals auf irgendeinem Rockpreis. Krasse Bands gewesen, aber irgendwie nichts damit passiert. A, das ist schon so lange her.
Ja.
B, kennt leider keiner mehr.
Mhm.
Andere Form von, empfinde ich auch, wie Musikkultur nach außen hin rausging. Also, weil wir noch uns in einer Zeit befinden, wo weder Facebook, also glaube ich maximal MySpace gerade kurz eingeschlagen.
Oh mein Gott, MySpace.
Und ich wollte noch dazu sagen, weil ich gedacht, also du hingst halt in diesen Kreis dieser Musiker zusammen und ich hatte so Respekt vor dir. Teilweise auch Angst, vor allen Dingen, weil ich noch auf den Namen...
Angst, oh mein Gott.
Das ist Olmann Weiber.
Da sind wir noch bei dem V. Genau.
Der hat Weiber mit in seinem Namen. So.
Okay.
Ich hab damals irgendwie total Respekt gehabt und hätte mich nicht getraut, dich anzusprechen, weil ich glaube, wir wären so überhaupt nicht in... Weil ich gedacht habe, wir haben überhaupt gar keinen Kontext miteinander.
Okay.
Und deshalb, so, du warst halt immer im Blickfeld, entweder am Mischpult oder, ich weiß halt, der Talktory Talk haben wir mit denen aufgenommen, richtig krass und so.
Ja.
Und dann sind ja über die Jahre auch immer noch sehr viele Bands oder Leute, die ich kenne aus Bands, zu dir gewandert, auch als du schon in Hamburg produziert hast.
Genau.
Und das finde ich halt krass, dass wir jetzt heute das erste Mal hier miteinander so wirklich einen Austausch betreiben und ich dir das auch mal sagen kann. Und ich weiß gar nicht, warum ich dir das sagen muss oder sagen will, aber ich weiß gar nicht,
was ich dazu sagen soll.
Ja, weil ich dann irgendwann gemerkt habe, was für ein unfassbar kommunikativer und lieber und freundlicher Mensch du bist.
Ach, danke.
Und es war beim ersten Realisieren, der ist ja wirklich so, fand ich das voll sweet und habe mich dann selber hinterfragt, warum hast du damals nicht, bist du damals nicht hingegangen und hast gesagt so, moin, ich bin's, Hauke.
Wofür steht das V eigentlich bei dir?
Wofür steht das V eigentlich bei dir?
Nee, insofern, aber ey, danke für die Blumen. Insofern, also ey, ich kann das ja nur zurückgeben, wenn man vorhin schon gehabt sowas. Ey, das ist aber auch cool, wenn wir uns gesehen haben, das letzte Mal, dass wir immer halt einen guten Talk hatten halt sowas. Und das schätze ich auch sehr halt so, ne? Also wirklich, kann ich nur zurückgeben.
Und du hast ja da gerade gesagt, dass es so ein bisschen hinweg ist über dieses, dass sich jeder erzählt, wie geil es eigentlich läuft.
Genau. Genau.
Und das fand ich nämlich dann beim ersten Aufeinandertreffen auch, so dass man sich nicht sich gegenseitig die Geilheit in die Haare schmiert.
Ganz genau.
Sondern ein ehrliches und gutes Gespräch hat.
Ja, also ich finde das viel mehr wert, weil ich finde, das ist eine große Ehre, wenn Leute sich einem gegenüber öffnen. So, weil das keine Selbstverständlichkeit ist, weil sich zu öffnen heißt, man fühlt sich sicher. Und dass, wenn einem jemand den Respekt zeigt und das Gefühl gibt, ey, bei dir fühle ich mich sicher und da kann ich mich öffnen, ich finde, das ist eine große Ehre. Und das ist halt. Ich bin aber sehr dankbar halt, weil das sind die Gespräche, die einen weiterbringen, weil es gibt natürlich auch viele Leute, die trifft man und mit denen tauscht man sich im Grunde halt aus und bleibt diesem Smalltalk-Bereich, was auch manchmal wichtig ist. Klar, man kann nicht mit jedem Deep Talk haben, ja, oder mit jedem halt tiefgehende Gespräche haben, das funktioniert auch nicht. Aber ich schätze halt sehr, ob das nun kurze, lange Gespräche sind, Gespräche, die einem was bringen und man hat wirklich einen Austausch. Man manchmal auch halt merkt, weil jeder hat seinen Pain und dass man manchmal auch an den Stellen halt merkt, so ey, man ist nicht allein mit den Gedanken, man ist allein mit den Gedanken halt und ich glaube, das tragen wir alle halt mit sich und wir haben alle, glaube ich, den Wunsch darauf einen Austausch zu haben, der einen weiterbringt, ja. Und wenn man das hinbekommt, manchmal auch, ob das nun kurz ist, wenn man halt kurz spricht oder lang spricht und im Kontext bleibt, habe ich hier für mich gerade eine Quality Time gehabt, aus der ich etwas ziehen kann. Wenn man halt merkt so und kann diese Frage mit Ja beantworten, dann finde ich, das ist sehr viel wert. Auf jeden Fall.
Das sagst du ja in dem Momentum ja auch, weil ich finde, gerade wenn man in so einem Produktions- oder Schaffensraum ist, so wie wir hier jetzt gerade sind, brauche ich zum Beispiel als Künstler oder auch als Sänger und Texter das totale Vertrauen meiner Person gegenüber meines Produzenten oder meiner Produzentin, der ich ehrlich sagen kann, das und das will ich vielleicht ausdrücken.
Ja.
Oder ich weiß nicht genau, was ich ausdrücken will, aber es klingt halt geil.
Ja.
Und dagegenüber sitzt jemand, der sagt, ja, Hauke, das verstehe ich, aber das ist nicht geil.
Ja.
Das müssen wir irgendwie geiler hinbekommen.
Ja, genau. Das ist mal der Kontext. Mach mal geiler. Und dann so, ja,
okay, ja, mach mal, aber wie geiler?
Genau,
was
wie geiler?
Was meinst du denn damit?
Ja, ein guter Punkt, den du beschreibst. Also, Guck mal, ich mag das mal gerne so zusammenfassen. Es macht Sinn, dass jeder Künstler darüber nachdenkt, wo fühle ich mich wohl? Unter welchen Umständen merke ich, dass ich kreativ werden kann? Unter welchen Umständen merke ich, dass ich am besten performen kann? Was treibt mich an? Und wo möchte ich arbeiten und wie möchte ich arbeiten? Das ist ja auch ein Grund, weswegen es manchmal die klassischen Bedroom-Productions gibt, wo jemand sagt, ey, ich fühle mich am wohlsten, wenn ich auf meinem Bett liege, in meiner Bubble und einfach nur ganz intim für mich bin. Da merke ich halt sowas, nur da bin ich bei mir, ja, und habe da den Output. Es gibt halt genug Weltproduktionen, die im kleinen Rahmen entstanden sind, wo halt irgendwie jemand mit einem Geschwister zusammen irgendwas komponiert hat und merkt halt sowas, ey, da ist eine Welt entstanden. Einfach nur aufgrund dieser Situation, die man gerade irgendwo hatte, ja. Das ist zum einen was entstehen kann.
Du willst gerade Billie Eilish nicht erwähnen.
Geil, genau, zum Beispiel, ja, das war jetzt dieses Beispiel, genau. Ich dachte, man kann es offen halten, aber du hast vollkommen recht, genau, das war mein Bild, gerade gut erkannt. Und als Gegensatz dazu natürlich, dass einen manchmal antreibt zu sagen, ey, ich habe jetzt in meiner Bubble jetzt lange gesessen, ich komme da halt nicht raus, ich brauche jetzt gerade ein anderes Umfeld. So, und da muss man sich entscheiden, welches Umfeld hilft mir dabei? So, und dieser ganze Studiobereich ist überwiegend natürlich halt eine Persönlichkeitsfrage, weil muss ganz ehrlich sein, was bringt das der tollste Raum, wenn man in diesem Raum mit jemandem ist, den man nicht mag? Das bringt einen nicht weiter. So, das heißt, in erster Linie macht es halt Sinn, mit den Leuten zu sprechen und zu gucken halt, unter welchen Umständen fühle ich mich halt wohl, mit welchen Leuten kann ich mir vorstellen zu arbeiten und bei welchen Leuten fällt es mir am leichtesten, mich den gegenüber zu öffnen und auch dafür zu öffnen, zu sagen halt, wie du schon eben sagst, fühle ich mich okay damit, wenn er sagt, ey, du hast das so und so gemacht, mach das doch mal so und so, weil es ist halt immer ein schmaler Grat, jemand zu sagen, ey, es sind deine Emotionen und diese Emotionen zu formen und damit zu arbeiten, ist eine große Ehre, ja, und das muss man als Künstler sollte man dafür zugänglich sein, von dieser Person das anzunehmen. Und dieses Verhalten braucht man während einer Produktion. Man braucht einen Austausch, den beide annehmen können. Ja? Und in diesen Voraussetzungen funktioniert ein kreativer Austausch, in dem beide wachsen können. Das ist eine Voraussetzung für eine Produktion. Man muss sich wohlfühlen und Lust auf die Kommunikation haben mit den Leuten, mit denen man im Raum ist.
Passiert die bessere Kunst innerhalb oder außerhalb der Komfortzone?
Das ist auch bei jedem unterschiedlich. Also genau, was ich versucht habe gerade zu erklären, das muss jeder Artist für sich selbst entscheiden, unter welchen Voraussetzungen werde ich kreativ. Guck mal, wie viele Songs sind entstanden aus Phasen, wo es einem schlecht ging, ja? Wo man weiß, ey, dieser Song ist entstanden, da ist gerade das und das in meinem Leben passiert. Man hat sich einerseits schlecht gefühlt, aber es hat einen Kreativität gegeben. Ja? Dann war das in dem Moment, was angetrieben hat. Man kann gar nicht mal grundsätzlich sagen, unter welchen Voraussetzungen ist man kreativ. Alles, was passiert, beeinflusst einen. Alles, was passiert, beeinflusst Kreativität. Ja? Und es macht Sinn, das immer wieder aufs Neue zu überdenken. Was sind die Voraussetzungen dafür, die mich als Artist weiterbringen? Ja? Und das ist kein statischer Prozess, sondern das ist ein immer dynamischer Prozess, dass man immer merkt, das Leben ist ja nicht statisch und bleibt stehen, dass man merkt so, ich kann dann arbeiten, wenn ich da jetzt stehe oder sitze, sondern alles, was passiert, sind Einflüsse, die einen für Kreativität offen machen, ja? Und die einen beeinflussen und man merkt, ich möchte jetzt mit diesem Umstand das und das anfangen und ich möchte jetzt umsetzen, mit meinem Zustand jetzt etwas zu erreichen, was mich weiterbringt. Ja? Und dann hat man einerseits den Ursprung von Kreativität und als nächsten Aspekt hat man, was fange ich mit dieser Kreativität an? Möchte ich diese Kreativität, zum Beispiel, ich habe einen Song geschrieben, ja? Du hast einen Zustand und merkst so, ey, dieser Zustand hat mich dazu gebracht, ich habe einen Song geschrieben. Dann einzuschätzen, ich möchte diesen Song so lassen, wie er ist, weil das ist mein Ton, einzuschätzen. Ich setze mich jetzt hier hin, spiele das mit der Gitarre, also ich nehme das selbst mit der Gitarre auf und der Song ist das, was es ist. Und das ist das, was ich ausdrücken möchte. Ich möchte von keinem reinsprechen lassen. Das ist dir als Artist natürlich ungenommen. Ne? Also das ist deine Einschätzung, wenn du sagst, als Artist, das ist meine Entscheidung, so soll der Song bleiben. Dann ist aber auch eine Entscheidung zu sagen, ich habe hier einen Song, den fühle ich, aber ich glaube, da ist noch mehr Potenzial drin. Und dann macht es natürlich halt Sinn, sich Umfeld zu suchen, wo man merkt, ey, ich spiele jemand diesen Song halt vor und der fühlt das Gleiche wie ich und der kann das adaptieren, was ich mit diesem Song ausdrücken möchte. Und ich fühle mich hier gut aufgehoben und mit ihm zusammen kann ich diese Vision, die ich habe, diejenige Person kann diese Vision teilen und mit mir gemeinsam diese Vision fertig machen. Dass man sagt, jetzt ist der Song halt so geworden, wie ich es mir gewünscht habe. So, das sind die Prozesse, wie ich sehe, wie Kreativität entstehen sollte.
Was hat sich in diesen letzten 20 Jahren geändert? Also ich hatte ja gerade schon die Beispiele von Sturge, Talk Real Talk, von Nailed, also auch Bands, wo wir aber selber wissen, wie oft man da im Proberaum selber abhing und hat vielleicht mal ein Bier getrunken und bevor eigentlich überhaupt dieser Gedanke ans Studio gekommen ist, dass eigentlich zweimal die Woche geprobt wird, am Wochenende wird halt irgendwie wieder ein Gig auf dem Land oder sowas gespielt, ja. Aber Songs sind halt schon da und du hast ja eher schon dieses, das ist eine Band.
Ja.
Zu dem Prozess, den wir eigentlich heute haben, weil von außen wirkt es so für mich, dass es diese Form der Bandkultur, die wir damals gelebt haben, noch sehr, sehr, sehr selten gibt.
Sondern, ja.
Das, was du eigentlich gerade gesagt hast, ich habe einen Song, und der klingt so für mich auf Akustikgitarre aufgenommen. Und jetzt habe ich ja Bock, den aufzunehmen. Und man kommt zu einem Produzenten, wie du einer bist, und sagt so, ey, wie klinge ich eigentlich? Also gibt es da so eine, in diesen 20 Jahren so einen Prozess, von dem du selbst merkst, ja, das hat sich schon hart geändert.
Meinst du von außen oder für mich persönlich?
Für dich ja persönlich, als jemand, der aus diesem ganzen Bandkosmos kommt.
Ja, da hat sich eine Sache sehr grundlegend verändert, und zwar die Erfahrung, die man mittlerweile hat. Ne? Du, am Anfang hat man natürlich rein intuitiv, wenn jemand kommt, sagt, hier, das ist mein Song, was fühlst du denn mit? Wenn man ganz am Anfang steht, hat man natürlich noch keinen Erfahrungswert, aus dem man schöpfen kann. Ja? Das heißt, man hat zwar vielleicht seine Vision und seinen Ansatz ursprünglich, weil jeder, der im Studio sitzt, hat da seine Geschichte und jeder hat einen anderen Ansatz und jeder hat einen anderen Schwerpunkt, ja, und jeder hat eine andere Idee und eine andere Vorstellung, wie man da weitermachen könnte, in diesem Falle, ne? Wenn du sagst, ich habe jetzt hier einen Song. Und das, was sich über die Jahre ändert, ist der Erfahrungsschatz, auf den man immer zugreifen kann, weil man sagt, dass man einschätzen kann, noch mehr Aspekte, wie ist der Artist, dass man schneller verstehen kann, was ist dem Artist wohl wichtig, was würde dem Artist jetzt in diesem Falle helfen, was könnte man da machen, wie schnell kann ich das umsetzen, dass man natürlich schneller in diesem Moment kommt zu sagen, ich weiß genau, was du meinst und ich kann das auch schnell umsetzen. Ja, das ist natürlich am Anfang, muss man sich diesen Erfahrungswert überhaupt erstmal aufbauen und für sich selbst da halt auch, keiner will es gerne hören, aber eine Routine aufzubauen, weil letztendlich große Routine im Studiobereich gibt es ja und nein gleichzeitig. Auf der einen Seite hast du mit jedem Thema, was kommt, mit dem man arbeitet, immer wieder einen neuen Ansatz, aber die Routine, die man sich aufbaut, ist basierend auf der Erfahrung, die man macht mit jedem Projekt, mit jeder Produktion. Ja? Und das, würde ich sagen, ändert sich, weil man ja immer mehr Produktion schon hat und man merkt, wie relevant manche Aspekte einer Produktion sind, über die man am Anfang gar nicht nachgedacht hat. Ja, dass man zwischendurch auch mal merkt, zu sagen, wie wichtig es zum Beispiel manchmal ist, zu sagen, man ist es zwar ein Artist, mit dem nimmt man zum Beispiel gerade Gesang auf. Und in den richtigen Moment zu sagen, du, das war super, aber wir machen jetzt mal kurze Pause. 5 Minuten, wir gehen mal kurz mal raus und holen mal kurz mal Luft und dann machen wir weiter. Das zum Beispiel einzuschätzen, ist manchmal halt der Schlüssel, dass etwas funktioniert. So. Und das sind natürlich Erfahrungswerte, auf die man nicht von Anfang an darauf zugreifen kann. Ich würde sagen, das verändert sich auf jeden Fall über die Jahre.
Okay, das ist ja das, was sich bei dir verändert hat.
Genau, das soll ich so verstanden.
Ja, okay. Dann habe ich mich vielleicht auch ein bisschen zu kompliziert ausgedrückt. aber es ist auch schön, den Gegensatz zu haben.
Ja.
Was hat sich denn für dich geändert im Sinne von die gegenüberliegende Kundschaft, will ich das nicht nennen, aber die KünstlerInnen, mit denen man halt zusammenarbeitet auf einmal.
Ja.
Also, weil von dem Zeitpunkt, ich starte ein Studio zu 2026, ist ja auch technisch so unfucking fassbar viel passiert und
eine
ganze Szene hat sich komplett mal umgerollt und ich finde auch durch die Pandemie hat sich noch einmal was verändert, was ich noch nicht so richtig für mich was noch nicht so richtig für mich greifbar ist, was genau. Mhm. Ich kann es immer nur so, so fühlen, aber es entsteht gerade irgendwie wieder so ein neues Zeitalter,
ja.
Hab ich das Gefühl.
Ja. Also du redest von der allgemeinen Entstehung, Entwicklung der Musik, der Musiklandschaft im Allgemeinen, richtig?
Genau, der allgemeinen Musiklandschaft, Branche und auch das Verhalten als Konsument, Konsumentin zur Musik gegenüber.
Ja, also da sind wir natürlich meiner Meinung nach in einem permanenten Prozess. Ich glaube, wir sind gerade in einem Zeitalter, wo wir durch Streaming und KI natürlich viele Aspekte haben, wo man das Gefühl hat, Musik ist schnelllebig oder schnell austauschbar oder hat natürlich für Wahrnehmung von Zeit in Bezug auf Musik natürlich eine ganz andere Wahrnehmung bekommen, weil als Beispiel dafür, wenn jetzt eine Single released wird, dann hat man ja einen Monat schon das Gefühl oder viele das Gefühl, ey, das ist ein Monat alt oder das ist ein halbes Jahr alt, ist ja gefühlt schon irgendwie, das ist ein alter Song. Ja.
Das ist eigentlich schon nach einer Woche.
Das ist genau. Oder vielleicht nach einer Woche halt. So. Und ich möchte mal behaupten, das war mal anders. So. Ich meine, wir sind dann auch groß geworden mit Tonträgern, also im Ursprung, wie aus unserer Generation. Wir sind da aufgewachsen mit, wenn ein Album rauskam, dann hat man sich eine Platte und eine CD oder damals ein Tape oder wie auch immer halt. Man hat mit Tonträgern gearbeitet. Ja. Das ist heutzutage ja anders. Heutzutage arbeiten wir überwiegend, was am Anfang nur ein Randbereich war, ist mittlerweile der Hauptbereich geworden. Wir haben jetzt das Streaming im Allgemeinen. Das heißt, wir haben eine ganz andere Wahrnehmung für Zeit in Bezug auf Musik. Und wir sind groß geworden mit dem Gedanken, wir haben uns vielleicht jetzt gerade mal ein Album geholt von Metallica, ja, zum Beispiel, und haben uns damals irgendwie ein Album angehört und das war für uns das Größte und wir haben uns angehört und dachten so, wow, was ist das irgendwie halt, ich höre das halt an und denkst du, das ist grandios, das kickt mich. Dann sind wir nicht so groß geworden, dass man denkt nach einem halben Jahr, ey, sag mal, Metallica hat mir seit einem halben Jahr nichts mehr rausgehauen. Was ist denn da los? Geht da gar nichts mehr oder was? Sondern man hat dieses Album mitgenommen und denkt sich so, wow, okay. Und wenn man dann 4 Jahre lang später das Album reinhört, das ist immer noch in Ordnung. Dann hatte ich drüber nachgedacht, sag mal, Metallica könnte auch wieder ein Album raushauen. Ja, aber das ist ja allgemein ein ganz anderes Kontingent, was man heute als Artist erfüllen muss, aufgrund dieser Tatsache, dass wir Streaming haben, dass man viel schneller immer aktuell bleiben sollte, weil ansonsten hat man das Gefühl, wenn man jetzt schon ein Jahr nichts released hat, irgendwo, wo was online ist, hat man das Gefühl, okay, ja, da ist wohl gerade Stillstand und das hat sich geändert über die Zeit und ich glaube, dass jetzt gerade wieder, weil du beschreibst, was hat sich geändert durch die Pandemie, glaube ich, das ist ein Aspekt, der sich jetzt wieder ändern könnte, weil im Grunde dieses Überangebot von Musik in den Plattformen, das glaube ich, überfordert manche Leute auch im Grunde, dass sie wieder so ein bisschen auf der Suche sind nach diesem Medium, was einen wieder ein bisschen mehr Ruhe bringt. Deswegen glaube ich oder würde ich befürworten, wenn es natürlich wieder Medien gibt, aus denen man für sich selbst wieder halt mehr ziehen kann. Zum Beispiel, dass man sagt, ey, ich gehe mal wieder zu kleinen Konzerten hin oder sowas. Oder zu sagen halt, ey, das ist halt dieser Moment, der mir jetzt gibt, sowas, ich nehme das wieder mehr wahr. Ich gebe dem wieder mehr Wertschätzung halt, weil das jetzt nicht irgendwie halt irgendein Song, den ich kurz mal halt beim Streaming durchgewischt habe, sowas, ja, war ganz cool, okay, ja, was kommt als nächstes, sondern dass man sich wieder bewusst macht, was Musik einem geben kann und wie wichtig Musik ist. Und das, glaube ich, wo du sagst Corona-Zeit, ich glaube, das hat sehr, sehr gelitten, dass der ganze Kreativbereich plötzlich hinten übergefallen ist, weil was ist systemrelevant? Das war die große Frage, ja. Und wenn man plötzlich halt merkt, dass Kreativität stehen bleibt, so man sich vorstellt, es würde keine Kreativität geben, dann merkt man plötzlich halt so, ey, wow, das hat da, was für eine Relevanz hat das für einen selbst? Und ich habe das Gefühl auch, dass viele Leute sich eingeschlossen haben in der Corona-Zeit und es sind meiner Meinung nach sehr viel grandiose Songs und sehr viel Musik entstanden in der Corona-Zeit, weil viele sich halt neu kennengelernt haben. Es war ja für uns alle ein neues Gefühl zu sagen, ich muss immer zu Hause bleiben und ich soll jetzt nicht rausgehen, sondern irgendwie halt verdammt nochmal nicht mit Freunden treffen, sondern ich muss für mich selbst was anderes finden, halt, mit dem ich mich auseinandersetze. Und in der Zeit gab es ja viel Kreativität und deswegen, glaube ich, hat sich halt viel neu geformt und viel neu aufgestellt nach dieser Phase, weil das war für uns alle eine Phase, in der wir uns emotional neu kennengelernt haben. Und ich glaube, das hat zu manchen Teilen zu Kreativität geführt. Und deswegen glaube ich, dass sich die Relevanz gerade nach der Corona-Zeit verändert hat.
Macht dir künstliche Intelligenz Angst und ihr Fortschritt? Also vielleicht anders ausgedrückt, du hast hier eine Menge Stuff stehen, ein riesengroßes, geiles Mischpult und man kommt sich vor wie einem wirklich warmen Studio. Und weiß nicht, vielleicht würde mein 17-jähriges Ich reinkommen, ja, ist geil, habe ich alles als Plugins, habe ich alles auf meinem Rechner drauf.
Warum? Ja.
Also ja. Macht alles KI, Phasentauschen, macht die KI, macht jetzt eigentlich im Prinzip alles, auch Mastering, macht alles KI, macht eigentlich alles im Prinzip alles KI.
Ja.
Und ich arbeite nicht im Studio, aber ich hänge halt viel ab.
Ja.
So, und manchmal gibt es sogar das, was ich auf Instagram an Werbung reingespült bekomme für KI-Tools im Musikproduktionsbereich, schon dieses, okay, ist das jetzt die Zukunft? Macht sogar mir Angst, halt diesen Flair, also diesen Flair des geschützten Raumes nicht mehr zu haben, sondern ist ja eigentlich alles im Prinzip bald auf einer App.
Ja.
So, macht dir das Angst oder denkst du einfach, nö, ist eigentlich einfach auch nur ein Fortschritt von?
Ich sag mal, ich habe da gerade den gesunden Mittelweg. Ich versuche das gerade nüchtern zu sehen, die Entwicklung anzunehmen, weil aufhalten kann man die nicht mehr und es wird viel passieren und wie relevant das werden wird, kann ich nicht einschätzen. Ich möchte dem gegenüber nicht blauäugig sein, sagen, das bleibt alles so, wie es ist und das passiert schon nicht und da wird mir schon nichts passieren, das wäre der falsche Ansatz, aber es wäre meiner Meinung nach auch der falsche Ansatz zu sagen, oh mein Gott, das geht alles in den Bach runter und ich höre sofort auf. So, deswegen genau zwischen diesen beiden Polen versuche ich meinen geraden Mittelweg durchzuführen. Und für mich war das auch ein Punkt, zum Beispiel jetzt mit den Studios umzuziehen und mit in größere Räume mit reinzugehen, genau aus diesem Aspekt, weil ich darüber nachgedacht habe, was kann eine KI zum Beispiel nicht ersetzen. Eine KI kann nicht ersetzen, dass eine Band sich in einen Raum reinstellt, gemeinsam und einen Song spielt. So, ich meine, das passt nicht für jedes Thema, aber wenn eine Band Bock hat zu sagen, ey, wir wollen für uns einen kreativen Moment einfangen und wollen gemeinsam Musik machen, dann geht das hier. Und das ist natürlich etwas, wo ich denke, das kann eine KI jetzt nicht umsetzen, weil dazu braucht man im Grunde besondere Räume. Da hat man wieder diesen Aspekt, was treibt mich als Künstler an? Wenn man spürt, zu sagen, ey, das ist das, was ich machen will, das fehlt mir, das bringt mich weiter als Artist, ich möchte mich irgendwo mit meiner Band, wenn man jetzt eine Band hat oder Einzelartist ist, aber wir gehen mal davon aus, wir nehmen mal als Beispiel eine Band, ja. Diese Band wünscht sich diesen Moment und wünscht sich, diesen Moment einzufangen. Dann braucht es Strukturen, dass man das umsetzen kann. Das kann keine KI machen. Und es kann natürlich auch genauso sein, also das zum einen Aspekt, wozu brauchen wir überhaupt noch Studios, ja? Und das andere, was du ansprichst, die Technik. Genau wie jeder Artist mache ich mir auch Gedanken darüber, was treibt mich an, was hypt mich, weil jeder Artist braucht ja diesen Ansatz, drüber nachzudenken, was hypt mich, was gibt mir Ansporn? Was spornt mich an? Was treibt mich an, immer wieder weiterzumachen? So. Und ich merke zum Beispiel, was mich antreibt, ist zwischendurch halt mit Musik zu arbeiten, aber zwischendurch auch halt mit Technik zu arbeiten, zu merken halt so, ey, wow, wenn ich jetzt eine bestimmte Vision habe, ich habe ein Thema, wo ich denke, ey, das ist der Sound, den ich höre und ich habe manchmal halt Zeug, in dem ich dann hole ich mir irgendeinen Kompressor und hole mir halt diesen Sound raus und plötzlich ist dieser Sound halt da, den ich mir vorstelle. Dann ist es im Grunde eigentlich ein Werkzeug, was für mich halt viel Wert hat, weil es mich weiterbringt, an meiner Kreativität zu arbeiten. Das ist das, was mich halt hypt, ein Aspekt davon, von vielen. Deswegen macht es mir Freude und bringt mich weiter, wenn ich hier Zeug stehen habe, an dem ich drehen kann, was mir hilft, meine Vision umzusetzen. Wenn das bei einem Nächsten ein MacBook ist, wo er ein Plugin benutzt und jemand hat diesen Vibe mit einem Plugin, dann ist das auch vollkommen rechtfertigt. Das ist auch gut, dass es diese Situation halt gibt. Auch da wieder letztendlich, ob man als Artist oder als Produzent oder jeder, der mit Musik zu tun hat, vor dem Rechner sitzt, das ist erstmal egal. Grundsatz oder der Ursprung ist, wie möchte ich kreativ werden? Wie möchte ich arbeiten und was hypt mich?
Das heißt sozusagen, eine KI ist ergebnisorientiert und ja. der Künstler ist prozessorientiert oder die Künstlerin, dass man sozusagen eher eigentlich in der Kreativität den Weg dahin sucht zum Ergebnis. Ja. Und bei einer bei der KI ist es eigentlich, ich gebe einen Prompt ein und bekomme schon, so sieht's aus, wenn du diesen Prompt eingibst, aber du hast diesen Weg gar nicht beschritten.
Genau, das hast du gut zusammengefasst. Genau, genau das ist es halt. Und das ist natürlich, macht es dabei Sinn, darüber nachzudenken, welcher Bereich könnte vielleicht austauschbar werden, und genauso macht es für mich aber auch Sinn, darüber nachzudenken, welcher Bereich könnte de facto schwierig oder halt nicht umgesetzt werden von einer künstlichen Intelligenz. Ne? Genau.
Also ich musste gerade oft in dem, wie du es halt gesagt hast, ja. An die Zeiten, wenn ich im Studio bin und die ersten Mal im Studio ist auch schon, also in einem wirklich, wirklich im Studio, mhm. so einem großen Studio,
ja.
so einem, wo wirklich jemand da sitzt, den man als Produzent bezahlt.
Und ja, ja, genau.
Man weiß halt, man ist jetzt 3 Wochen hier, man pennt hier auch ja. und man macht nur Musik. Alleine nur den Vibe halt hineinzukommen und ein neues Erlebnis zu haben und ja. nicht mehr, weiß ich nicht, in einem Bunker 8-Spur-Gerät irgendwo Sachen halt aufzunehmen und schlecht mixen zu lassen, schlecht mastern zu lassen, sondern man nimmt wirklich, alle nehmen ein bisschen Geld in die Hand
genau.
und sagen, wir gehen dafür nicht in Urlaub, sondern wir gehen hier hin und machen prozessorientierte Arbeit.
Ja.
Das hat mich super gehypt. Und ich ja. glaube, das ist auch immer noch das, was mich immer noch dran hypt, weiterhin Musik aufzunehmen.
Ja.
Eigentlich auch, also weil man immer denkt, so wenn man, deshalb finde ich dieses Albumkonzept ja auch total gut, weil man schließt etwas ab.
Ja.
Man hat wirklich einen Abschluss. Du hast einen Teil deines Lebens, du hast vielleicht 1 oder 2 Jahre, wo du Songs halt schreibst und in diesen Momenten passiert dir etwas und das wirkt sich auf deine Songs auf.
Ja.
Egal, ob das der Text ist oder deine Emotionalität in etwas.
Ja.
Aber dann kannst du damit auch abschließen und es kommt etwas Neues.
Genau.
Und deshalb finde ich das auch, wir springen gerade so ein bisschen hinter den Themen halt so rum,
ja.
Etwas, was mich halt stört, und ich habe das als Solokünstler auch schon gemacht, dieses Waterfall-Prinzip,
ja.
also du nimmst halt Songs auf und
haust sie raus und willst aktuell bleiben
Wochen,
halt, genau.
Hm? Alle sechs bis zwölf Wochen kommt ein neuer Song, damit Spotify dich nicht
raushaut. Algorithmus,
genau. Das war so unbefriedigend, also ich merke das jetzt auch selbst, dass die Songs, die jetzt halt noch da sind und werden jetzt nicht mehr im Waterfall-Prinzip veröffentlicht, sondern das wird jetzt gemastert für Vinyl.
Ja, ja.
Und egal, ob das
verdammt nochmal, für so Vinyl, genau.
Richtig, komm, ja. Ich produziere 50 bis 150, mal gucken, wann das dann auch raus ist, aber ist egal, ich will es einfach nur abgeschlossen haben.
Ja.
Weil es sich so unbefriedigend als Künstler anfühlt,
ja.
die ganze Zeit in diesem Waterfall-Prinzip zu arbeiten.
Ja, genau.
Dass einem Daniel Eck früher auch vor 2 oder 3 Jahren hat er gesagt, ja, die Künstler müssen sich jetzt auch überlegen, mal anders zu veröffentlichen.
Dann sollen sie ja schneller arbeiten. Genau.
Richtig.
Ja, genau.
Und das wäre noch eine Frage.
Ja.
Heißt das auch für dich, dass du schneller arbeiten musst?
Auch da wieder ja und nein gleichzeitig. Also man sollte so schnell genug sein, dass man jetzt, dass man alles einhält, was gerade Sinn macht. Also ich sag mal, wenn man im Laufe einer Produktion ist, dann sollte man jetzt nicht zu lange für Dinge brauchen, die man schneller umsetzen kann. Das heißt, auch da sollte man meiner Meinung nach den gesunden Mittelweg fahren. Wenn man zu schnell ist, zu sagen, ja, ich habe es mal kurz eben hier gemacht, guck mal hier, habe ich jetzt gemischt, ist doch cool so, oder? Das wäre eigentlich der falsche Ansatz zu sagen, halt, ich habe das jetzt schnell gemacht. Also deswegen, worauf basiert Zeit? Wenn man im Grunde Zeit dafür nutzt, jetzt Dinge zu probieren, auszuprobieren, dann ist die Frage, macht das jetzt gerade Sinn, ja oder nein? Wenn du jemanden beauftragst und der probiert erstmal halt einen Tag lang irgendein Plugin oder EQ aus, weil er denkt, so, den muss ich erstmal testen, dann ist die Zeit falsch eingesetzt. Wenn du jemanden beauftragst, zu sagen sowas, ey, ich schraube jetzt einen Tag dran rum, aber ich habe jetzt deinen Gesangssound gefunden halt und jetzt ist es geil, du hörst es an und denkst so, wow Mann, wollte mich immer mal so hören, dann ist diese Zeit gut eingesetzt. Deswegen ist mal die Frage, wird die Zeit, die man hat, wird die gut benutzt, wird die gut eingesetzt, ja oder nein? Davon würde ich es eher
ansetzen. Hast du die technischen Fähigkeiten, die Zeit gut einnutzen zu können, weil ich dachte nämlich gerade auch, auf die andere Seite kommt halt irgendjemand, ja, das Solo, was ich jetzt da spiele, oder der C-Teil, der ist nicht so geil.
Ja.
Änder das mal um.
Ja.
Und es gibt halt diese Situation, du bist technisch so fähig, das sofort anders umzusetzen,
ja,
oder du musst noch mal 2 Tage im Proberaum, um das technisch umsetzen zu können.
Genau, das stimmt, ja. Das, auch das, also die Geräte sind da, ja, auf jeden Fall. Der Gerät und Wille ist vorhanden, ja. Aber auch da ist es meiner Meinung nach Aufgabe eines Produzenten, wenn du zum Beispiel sagst, es kommt jemand halt und will ein Solo aufnehmen, dann ist es meiner Meinung nach Aufgabe des Produzenten einzuschätzen, ist das, was gerade von einem gefordert wird, ist das in dem Rahmen, den wir haben, umsetzbar, ja oder nein? Das heißt, wir nehmen die Situation, was du gesagt hast, jetzt kommt ein Gitarrist und spielt ein Solo ein. Dann ist die Frage, ist dieser Gitarrist Teil der Band oder ist der gebuchter Musiker? Das macht ja auch einen Unterschied von dem, wie relevant oder unter welchem Aspekt man mit dieser Person arbeitet. Das heißt, wenn diese Person jetzt ein Solo spielt und du merkst so, Alter, das wird hier heute nichts mehr, dann ist es die Aufgabe meiner Meinung nach als Produzenten einzuschätzen, pass mal auf, mach mal 3 Takes, ich baue was zusammen, dann wird's cool. Und wenn man das dann hinbekommt, danach hört man zum Beispiel das Solo, wo alle sagen, yo, das ist total cool, das lassen wir so, dann ist alles gut. Wenn man aber merkt so, ey Leute, wir können jetzt hier noch 5 Stunden sitzen und das wird immer nicht okay sein, dann macht es Sinn zu sagen, pass mal auf, wir machen hier mal einen Cut. Überdenke doch nochmal, versuch doch mal da und da nochmal halt kurz für dich zu üben oder mal einen anderen zu finden. Lass mal nächste Woche weitermachen. Ich glaube, das hilft uns weiter. Das sind, glaube ich, die Ansätze, die Sinn machen, die ein Produzent berücksichtigen sollte, meiner Meinung nach.
Fällt dir das schwer? Also gerade Künstler in Seelen sind ja auch unterschiedlich.
Ja.
Und es gibt ja Menschen, die sind schneller ergriffen und
ja,
emotional berührt als
absolut
andere Menschen, die zum Beispiel nicht mit, also die mit Kritik gut umgehen können.
Mhm.
Fällt dir das über die Jahre leichter? Also kommt die Weisheit des Älterwerdens dazu, wie genau man bestimmte Menschen anfasst?
Was auf jeden Fall bleibt, ist also definitiv, und das wird sich auch nicht ändern, ist der Respekt vor dieser Situation allgemein, weil in dem Falle, wo sich jemand sich dir öffnet oder sich entscheidet, mit dir möchte ich arbeiten, dann ist das oberste Gebot erstmal Respekt und auch Respekt vor einer Situation einzuschätzen, zu sagen halt, ey, Mann, ey, du spielst bald schon so lange dein Instrument, aber das ist gerade nicht gut. So, und das ist natürlich nicht angenehm, wenn man sagt, jemand sagt, wie, ey, das ist ein toller Song, aber ich glaube, wir können noch besser werden halt. Also das ist natürlich erstmal ein schmaler Grat, weil es geht hier um Kreativität und es geht hier um Emotionen. Und wie du schon sagst, das ist ein besonderer Moment. Es wäre fatal als Produzent einfach nur zu sagen, ich traue mich jetzt nicht, dem was zu sagen, deswegen sage ich immer lieber nichts, wenn man eigentlich denkt, man könnte das verbessern, was man hier hat. Und das ist, was wir ganz am Anfang hatten, der Erfahrungswert, auf den man dann halt schöpfen kann, ist ein Aspekt, wo man natürlich halt merkt so, okay, ich glaube, mittlerweile habe ich vielleicht einen Weg gefunden, dass man derjenigen Person sagen kann, ey, ich glaube, ich habe vielleicht einen Weg, wie wir das gemeinsam besser machen können. Darum geht es dann halt, ja. So eine Frage, fällt mir das schwer oder leicht? Das kann man so allgemein, kann ich das schwer beantworten, weil es immer halt auf die Situation drauf ankommt. Aber auf jeden Fall habe ich natürlich mittlerweile mehr Erfahrung, aus der ich schöpfen kann, sowas zu äußern. Und ich glaube, das ist eine Aufgabe eines Produzenten, halt da einen Weg zu finden, dass man den Leuten hilft, weiterzukommen. Und wie man das kommuniziert, sollte jeder für sich selbst herausfinden, wie und ob es dann funktioniert. Genau.
Ich musste gerade drüber nachdenken, da sind wir bei 20 Jahre zurück.
Das, ja. Das Flashback-Time heute.
Ja, das ist wirklich, ja, Flashback-Time.
Ja.
Aber für mich als Künstler ins Studio reinzukommen und eigentlich, also noch nicht in das große Studio, sondern in das Home-Studio, ohne es dabei schmälern zu wollen, aber diese ersten Studioerfahrungen, aber immer mit einem, nicht mit einem Sixer-Bier, sondern mit einer großen Palette Bier.
So, ja, da gab es auch einige Bands, ja.
Dieses klassische sich, aber das gehört dazu. Also ja. Es gehört dazu, dass eigentlich immer 0,5er im Raum stehen und überall 0,5er sind. Mhm. Und diesen Gedanken, den ich jetzt überhaupt gar nicht mehr habe, da jetzt die große Saufparty draus zu machen.
Ja, absolut. Völlig richtiger Ansatz. Aber da kommen wir wieder an den gleichen Punkt, wo wir vorhin waren. Jeder Artist, ob das nun Band oder Einzelartist ist, sollte darüber nachdenken, unter welchen Umständen kann ich am besten abliefern? Unter welchen Umständen kann ich am besten kreativ werden und habe den besten Output, den Output, den ich mir wünsche? Wenn das bei manchen Leuten also ist, dass sie mal ein Bier brauchen, um in eine gewisse Stimmung zu kommen, dann go for it. Es macht da auch keinen Sinn, zu jemandem zu sagen, ja, ey, du, ich glaube, ich brauche ein Bier. Und dann zu sagen so, nee, jetzt wird die nicht getrunken. Das macht da keinen Sinn. So, es macht aber auch halt genauso Sinn. Jetzt wird die nicht getrunken. Macht keinen Sinn. Macht aber auch keinen Sinn, wenn man jemanden halt, bei jemandem weißt du, der gibt sich ganz gerne mal halt ein, dann nicht zu äußern, weil sagst du was so, ja, du hast jetzt, glaube ich, schon ganz gut was drin, zu sagen halt, vielleicht um aufzutrinken, ja. Also, aber wenn das jemand ist, der sagt sowas, ja, du, es ist halt mir mein Ding. Und wenn jemand halt sagt, ich will jetzt ein Bier trinken oder draußen eine Tüte rauchen, halt, weil ich weiß, dann kann ich am besten performen, dann go for it. Wir kommen zu diesem gleichen Punkt, jeder Artist sollte sich so einschätzen, dass er darüber nachdenken sollte. Und was sind für mich die Voraussetzungen, in denen ich mich wohlfühle und in denen ich kreativ tätig werden kann? Genau. Und wie der Zustand aussieht, ob das dann halt jetzt 6 Halbe sind oder eine Tüte oder ein Bier, das ist bei jedem anders, aber es stimmt auf jeden Fall. Ich meine, als wir beide 20 waren, da haben wir natürlich, klar, draußen mal uns Papier gegeben und sind rausgegangen und Konzerte gespielt halt. Und irgendwann denkt man sich so, ja, vielleicht höre ich jetzt mal auf, halt vorm Konzert jetzt irgendwie 3 Bier zu trinken. Also mir war es irgendwann halt so, dass ich irgendwann gemerkt habe, ey, ich trinke maximal vorm Auftritt 1 Bier. Und das hat damals mir auf jeden Fall auch geholfen, zu sagen halt, ey, das war mein Weg damals, als ich noch auf der Bühne stand, zu sagen, das ist mein Pensum, das ich brauche, um locker zu werden, aber halt, um dass ich Bock habe, aber auch jetzt nicht drüber bin. Ja, und das sollte jeder Künstler für sich selbst entscheiden, wo der Pegel liegt, ja.
Das war aber ab so einem gewissen Zeitpunkt irgendwie auch eine Verherrlichung von Alkohol, weil man gedacht hat, das gehört dazu.
Also definitiv, ja.
Irgendwie mit dem Dosengeklapper aus dem Bandbus auszusteigen, fanden wir teilweise auch schon relativ lustig.
Das jede Zeit hat seine Erinnerung.
Ja. Ja, genau. Erst wenn alles schief läuft. Also man hat ja sonst auch nichts zu erzählen.
Manchmal das stimmt.
Und wie lief es im Studio?
Ja, genau.
Ja, total toll.
Total
wir
super.
Haben richtig geil gearbeitet.
Ja, genau. Okay, super. Dann so, ciao. Genau.
So, aber manchmal hat man ja auch in bestimmten Situationen, wenn halt vieles schief läuft, wenn Reibung entsteht.
Ja.
Auch Erinnerungen aus einer Studiozeit, wo wir irgendwie das letzte Album aufgenommen haben, sind wir nochmal für ein Solo ins Studio gefahren, haben aber vorher 2 Tage waren wir noch auf Tour,
ja.
Und haben einen sogenannten Tourabschluss gefeiert.
Ja.
Und unser Gitarrist musste aber noch ein Solo aufnehmen und ich habe gerade irgendwie so einen Hi-Wat-Verstärker gesehen. Also der musste im Aufnahmeraum stehen,
ja.
Weil es so ein quietschiges Gang of Four Solo sein sollte, wo du aber sofort sofort, wenn du die Saiten loslässt, halt die Rückkopplung erleben solltest.
Ja, ja.
Und es musste voll aufgedreht sein. Und der stand halt.
Damit es überhaupt entstehen kann.
Damit
ja?
es überhaupt entstehen
ja.
kann.
Ja.
Und er stand halt so, sagen wir mal, mit dem schlimmsten Kater seines Lebens in diesem Studio und musste da wirklich 1,5 Stunden, weil wir gesagt haben, ja, ist noch nicht so. Und ja. Er hat so gelitten und ich werde es nicht vergessen, weil es halt so ein wundervoller Moment, ich werde nie wieder Alkohol trinken und ich hasse es, Musiker zu sein.
Ja, auch.
Und absolut. Weil dann der Produzent halt einfach stand so, ja, es ist schon irgendwie, aber es klingt halt nicht geil, du musst es mehr ausreizen, da muss mehr Rückkopplung halt rein.
Wenn daraus das entstanden ist, das zum Schluss, dass es zu dem Ergebnis geführt hat, dass ihr das hört, was ihr hören wollt, dann war das der Weg, um dahin zu kommen.
Genau. Einer der liebsten Studiomomente, die du erzählen kannst und darfst.
Boah, das ist, ich sag mal so, es gibt nicht diesen einen Moment, aber es gibt immer wieder diese besonderen Momente, wenn man merkt, wenn man wirklich halt die Emotionen wieder merkt, weil der Bereich, mit dem man im Studio arbeitet, ist Musik und man kommt ja manchmal in diesen Modus rein, wo man macht, so einfach hier so, ja komm, was muss ich noch machen, ich muss noch den Mix noch machen, ah ja, ist cool, hier sind wir am Aufnehmen und ich muss ja noch Master noch durchziehen und so, was ist morgen, ach ja, morgen das machen halt sowas, so man ist da manchmal in so einem Modus, dass man sehr viel am Machen ist und ich habe zwar auf der einen Seite, da freue ich mich jeden Tag, dass ich das machen kann, ich bin mega dankbar und freue mich jeden Tag, immer wieder aufs Neue. Aber es gibt immer wieder diese besonderen Momente, wenn man als Beispiel mit einem Artist was aufnimmt und dann baut man es kurz zusammen, hat meinetwegen jetzt irgendeinen Take zusammen und dann hört man das an und dann ist manchmal dieser Moment halt da, wo man sich dann anguckt und man merkt so, ey, es sind Tränen da oder man merkt, es ist plötzlich eine andere Stimmung da, wo plötzlich halt jemand merkt so, ey, wow, das ist das, was ich mir gewünscht habe oder so, dass man plötzlich halt merkt so, ey, wie viel Emotionen ja doch in dieser ganzen Arbeit stecken. So, und das sind die Momente, die es für mich immer wieder besonders machen, wenn man diese Emotion halt spürt. So, und diese besonderen Momente, die das so einmalig machen und so besonders machen, das ist halt eben jetzt keine Betriebswirtschaft ist oder irgendwas, was man technisch erklären kann. Man kann sehr viel mit sehr vielen Zahlen arbeiten und sehr viel erklären, aber das sind halt Momente, die einfach entstehen in diesem ganzen Konstrukt, der ja so manchmal fragil und komplex ist, in diesem ganzen Konstrukt, was zusammenkommt mit Technik und Kreativität und unter allen Umständen ist das ein riesen Batzen, der immer dranhängt. Und wenn man halt diese besonderen Momente hat, wo es wirklich nur diesen Kern, also diese Kernemotionen gibt, das sind für mich immer diese Momente, die es besonders macht.
Ein Album, auf das du immer gerne zurückblickst, auf das du vielleicht auch sehr stolz bist, das du produziert hast.
Das klingt jetzt immer so ein bisschen so abgedroschen, aber ich bin stolz auf alle. So, und das, was auf jeden Fall so ein bisschen auch was für Filmheiten so ein bisschen antreibt, ist, das anzunehmen und zu sagen, ey, das Album ist unter den Voraussetzungen entstanden, unter allen Umständen, die es damals gegeben hat, ist das toll, ist was Tolles entstanden. So, also es gibt natürlich Alben, die hält man für besonders gut gelungen. Das klingt bis zu der Album, wo man denkt, ja, fuck, hätte man auch mal das und das noch machen können, ja. Und ich glaube, dass es auch mit zu der Erfahrung geht, die wir ganz am Anfang besprochen haben, ne? Der Erfahrungswert, auf den man schätzen kann. Ich glaube, dass es, dass man irgendwo auch lernen muss, zu sagen, halt, ey, wir haben jetzt dieses Album aufgebaut und wir haben alle zu dem Zeitpunkt alle unser Bestes gegeben, unter allen Voraussetzungen, die es gegeben hat, ne? Zeit, Können, finanziell, also alle Aspekte, die es zu einer Produktion gibt, wir haben das zusammengebracht und das ist unter allen Umständen das, was daraus entstanden ist, das anzunehmen und das wirken zu lassen. Das ist auch eine Entwicklung, weil mal als Kreativer, ob das nun Artist oder auch aus Studiosicht ist, hat man immer diesen Antrieb, man will natürlich besser machen, immer wieder besser und man hört wieder alte Alben an und denkt so, ah, oh Mann, hätte ich mal da noch mal die Kicklauter gemacht oder irgendwas oder dass man denkt sowas so, eigentlich würde ich ja gerne mal dran rumschrauben halt. Ja, am Anfang wurmt denn das halt mal, zu sagen halt, ja, da hätte ich doch das und das jetzt gerne anders gemacht. Aber zu dem Zeitpunkt war die Situation, dass man zusammen sitzt und alle zusammen sitzen und gehypt sind vor diesem Moment und das einfach mal so stehen zu lassen, das ist auch meiner Meinung nach so eine Entwicklung, wo man merkt so, das kann ich für mich jetzt selbst mal annehmen und das loslassen und das einfach nur als Werk stehen lassen. So. Aber ich bin stolz oder ich freue mich im Grunde immer wieder halt so auf alles, was man gemacht hat, auf alles, was zusammenkommt, immer wieder aufs Neue, auf diese ganze, viel große Erfahrung, auf die man mittlerweile schöpfen darf, ja. Und hat sich sehr viel vermischt und das ist für mich im Gesamten eine große Freude insgesamt und ich brauche natürlich immer wieder diesen Anspruch zu sagen halt, ey cool, das ist, höre ich jetzt halt an und das ist cool geworden, aber trotzdem will ich das nächste wieder besser machen halt. So diesen Anspruch braucht man als Künstler und ich glaube auch auf der, in der Studioseite.
Ein Album, das du gerne produziert hättest.
Oh ja. Boah, Wahnsinn. Das ist was. Also, das ist eine schwierige Frage. Also,
ja, jetzt musst du dich mal auf was beziehen.
Ja, jetzt drängst du mich in die Ecke, genau.
In die Zwinge.
Ja, genau, in die Zwinge. Zange. Also, ich sage auf jeden Fall mal, was mich hart geflasht hat, damals in der musikalischen Entwicklung, ist damals der New-Metal-Bereich gewesen. Hm. So. Weil wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, was sind so vielleicht, wenn man über Alben nachdenkt, ja, welche Alben haben einen musikalisch, zu dem Zeitpunkt, wo sie rausgekommen sind, einen musikalisch neu geordnet oder einem neue Horizonte gegeben? Und ich habe zum Beispiel musikalisch sehr viel durch. Ich habe mal eine Metal-Phase gehabt, dann irgendwie halt eine Hardcore, eine Punk-Phase, eine Pop-Phase irgendwie. Und also im Grunde halt sehr viele Phasen halt durch, wo man in seiner Entwicklung sehr viel mitnimmt und was dann auch alles beeinflusst. Ja, und aber ich erinnere auf jeden Fall an einen Moment, wo es damals um dieses, das von Korn, das Life is Peachy-Album rausgekommen ist. Für mich war das damals, obwohl ich diese ganze Erfahrung vorher hatte, von verschiedenen Musikstilen ja auch. Ich weiß noch, dass ich damals, wie viele Jahre ist das her, aber ich weiß nicht, ich bin damals mehrfach immer in den Plattenladen gefahren und mir dieses Album angehört, weil ich war damals so fasziniert davon, dass so spezielle Musik für mich, es gab ja noch keinen Vergleich bis dahin, das war ja für mich etwas ganz Neues.
Das Life is Peachy ist die zweite, ne?
Ich glaube, ja. Zweite Album. Das Album, genau. Und das war damals ja schon Major Signing. Und das war für mich halt ein neuer Ansatz zu merken, ey, Musik, mit der ich habe mich da wirklich halt reingehört. Und das war für mich halt das mal neu aufgebrochen, zu sagen, ey, was hat bisher musikalisch jetzt an Erfahrung, was habe ich bisher, was bin ich gewohnt zu hören und wie wird das hier neu vermischt? Das war ja total progressiv halt. Das war ja für mich jetzt ein neuer Ansatz, weil es gab keine, dass man nicht sagen konnte, ah, geil, die Band klingt ja wie XY halt, wie man früher gehört hat. Das war ein neuer Ansatz. Und für mich war das damals ein besonderer Moment zu merken, dass so spezielle Musik, zu der ich jetzt auch aus musikalischer Sicht ja im Grunde halt so viel Zugang brauche, auch ein Major-Thema sein konnte. Dass ich bewusst wahrgenommen habe, ey, der Major-Ansatz, es ist nicht im Grunde halt die Musik, die man im Grunde als, meinetwegen jetzt andauernd hört und denkt so, ja, das ist halt Major-Musik in Anführungsstrichen.
Major-Musik für euch da draußen heißt Mainstream.
Zum Beispiel halt, ne, damals, wie ich es damals wahrgenommen habe, ja. Ursprung halt. Ne, dass man das Bild, was man damals hatte von den großen Themen dann halt, ne, die halt ein Major-Thema waren.
Madonna.
Zum Beispiel, genau.
Britney Spears.
Exactly, genau. Diese großen Themen, die man da mal halt so ist, genau, sowas, ne. Und damals hatte ich halt bewusst wahrgenommen so, wow, das ist wirklich musikalisch was Spezielles und es ist ein Major-Thema und das hat mich halt schon auf jeden Fall beeinflusst und hat mir damals viel gegeben halt sowas, weil ich habe mich da reingehört, irgendwann war das halt so, ey Mann, ich muss dieses Album haben, ich muss das kaufen halt so, ja. Und weil ich am Anfang dachte ich so erstmal, what the fuck ist das denn halt so, weißt du? Und das ist das ist vielleicht ein Moment, was wo ich dachte, cool, ich glaube, wer das produziert, Ross Robinson, glaube ich, der hatte glaube ich, eine gute Zeit, weil das ist, glaube ich, was Besonderes, wenn man halt ein Genre prägen kann und das Album produziert, was ein Genre definiert und was im Grunde eigentlich so ein Meilenstein für ein Genre steht.
Und man das damals, ich weiß nicht, ich habe auch Korn gehört,
ja.
Und ich bin von der Follow the Leader auf die Life is Peachy gekommen.
Ja, weil ich also wieder erst, zurück dann sozusagen. Ja,
genau,
ja.
Weil ich als Freak on the Leash und dann halt die ersten vier Alben halt durchgesuchtet, weil ich gedacht habe, krass, wie cool ist das eigentlich, dass das eigentlich für damalige Verhältnis neue Musik gewesen ist und halt mit Deftones und dann auch mit dieser krassen Produktion von Linkin Park mit der Hybrid Theory,
ja.
wo du das jetzt anhörst,
ja.
Und einfach denkst, wie genial waren die denn damals?
Ja, genau.
Also, wo man dann so als, vielleicht als Indie-Nerd und auch irgendwann so geguckt hat und so, Linkin Park ist ja gar keine echte Band.
Ja.
Aber wenn du überlegst, dass die Produktion, glaube ich, von...
Diese Songs sind grandios, alles. Das, alles nur Hits gemacht, wirklich.
Alles nur Hits, genau. Ich glaube, von 99 ja. oder 2000, genau. Dass diese Produktion,
ja.
Also
genau.
Noch in der, eigentlich in der Bandzeit-Ära,
ja.
So fett geklungen
genau.
Hat.
Ja.
Ist das ja... Also mit anderen Augen gesehen ist das auch noch ein riesengroßer Meilenstein. Man,
ja.
Man hat es nicht so mitbekommen, weil man gedacht hat, so, naja, ist ja irgendwie ja. Auch uncool, weil es auch wieder gesagt neben NSYNC, Madonna und all das, was auf MTV lief,
genau.
zum Mainstream gehörte.
Absolut.
Witzigerweise ist es halt so, dass jetzt eine neue Generation anders drauf blicken kann und gar nicht mehr diesen mit der Indie-Polizei, mit der Indie-Lupe raufguckt, sondern einfach nur hört, es ist ja ein geiles Album.
Mhm, genau. Genau, das stimmt. Und also ich wundere mich ja auch immer wieder halt, wenn man mitbekommt, wie jetzt, sag ich mal, Jugendliche heutzutage Musik hören, ja. Also das ist halt auch immer total interessant zu merken, was wird in einem jetzigen Jugendalter wahrgenommen als ein altes Thema. Zum Beispiel, wenn wir jetzt mal im Bereich Metal gehen, da ist zum Beispiel Parkway Drive, ist eine Band, die ganzen Entwicklungen haben wir mitbekommen. Ja, wir in unserer Generation haben mitbekommen, wo die am Anfang Logo gespielt haben und wie die jetzt Headliner vom Download Festival sind oder wie auch immer. Und jemanden, der jetzt gerade mit 15, mit 16 anfängt, Metal zu hören, für den ist Parkway Drive ja eine alte Band. So, das ist im Grunde, das ist natürlich eine ganz andere Wahrnehmung, wie man so eine Musik halt hört. Aber grandios finde ich dann trotzdem zu merken, dass so Evergreens, zum Beispiel ein AC/DC-Album, Back in Black, so, weißt du, wird dann doch gehört wie eh und je. Und dann merkt man auch, wie beständig solche Meilensteine musikalisch sind. Das finde ich immer total, total grandios zu merken, dass es nicht so ist, dass man für die Selbstbehörden denkt so, ja Mann, das ist ein AC/DC-Album und sowas, das ist das Album, das ist mein AC/DC und das ist jetzt nicht der Nächste, der anfängt Musik zu hören, sagt so, alles okay bei dir, ja, so, sondern das nachvollziehen kann und diese Magie immer noch da ist, unabhängig von der, also generationsunabhängig und das finde ich total faszinierend.
Das finde ich auch total faszinierend. Ich musste gerade an was denken. Ah, jetzt ist mir das ja. Da sind wir bei Metallica,
ja.
Ganz am Anfang.
Ja.
Weil wenn du dann irgendwie
wir sind gitarrenlastig heute auf jeden
Fall. Ja,
wir sind
sehr gitarrenlastig. aber dann gehst du so durch die Gegend und siehst da halt so junge Gitarristinnen auf einmal One spielen.
Ja.
Das Intro von,
ja.
Von One.
Ja.
Weil das so einprägsam ist und ich weiß nicht, was für eine Magie da geherrscht hat, warum eigentlich auch ein wirklich sehr, sehr, ich will jetzt sagen, nicht billiges Lick, aber
ja, ja.
Es ist jetzt nicht, wo man denkt, so Mensch, das ist aber so super
ja.
Santana-mäßig ausgefeilt, sondern es genau. Ist halt einfach nur diese Melodie und du weißt halt, dass es One ist.
Ja, genau, es geht darum, das zu fühlen und wenn man halt merkt, so, das sind genau die Aspekte, wo Sinn macht, darüber nachzudenken, was schafft genau diese Atmosphäre in Musik, was schafft dieses Beständige. Und das hat ja Gründe. Das ist ja nicht aus der Luft gegriffen, sondern es gab Dinge, die dazu geführt haben, dass das entstanden ist. Ne? Das, meinetwegen ist gesagt, dieses eine Lick, das wurde irgendwo, wurde das geschrieben, irgendwas wurde das aufgenommen, irgendwo hat jemand gesagt, ey, tausch mal diese beiden, du spielst das so rum. Vielleicht war es im Ursprung ja das
Outro,
dass jemand gesagt hat, genau, dass jemand gesagt hat, sowas, der Song war vorher anders gebaut und hat gesagt, sowas, ey Leute, tauscht mal diese beiden Parts und plötzlich war es halt da. Also was die Umstände sind, was das so geführt hat, bei den einzelnen Songs wissen wir ja nicht. Aber zu allen diesen Songs und alle diese musikalischen Meilensteine, die wir durchnehmen können, zu allen gab es eine Geschichte. Und ich finde total spannend, das mitzunehmen und über diese Aspekte nachzudenken, was hat dazu geführt. Und das finde ich total spannend und ich finde halt, dass es sinnvoll ist, sich damit auseinanderzusetzen, was sind die Aspekte, die mich unabhängig davon zu sagen, ich will jetzt einen Meilenstein machen, aber was sind allgemein die Aspekte, mit denen ich merke, dass das bringt mich weiter, ja? Und dass ich diese Umstände, die entstanden sind, das finde ich total spannend, auch zu eruieren. Wie wurde das aufgenommen? Was hat dazu geführt, dass das entstanden ist? So. Und das macht für mich auch den Reiz an Studioarbeit allgemein aus und überhaupt mit Musik zu arbeiten, weil genau das, was du beschreibst, irgendwo gibt es diese Aspekte, die dazu führen, dass plötzlich etwas zu hören ist. Ja.
Und ein guter Song bleibt auch ein guter Song, egal wie viel oder wie wenig Promo der hat. Das auch vielleicht bei den Evergreens, wo man denkt, so, es gibt so viel Musik, die in den letzten 20 so viel unfassbar hittige Musik.
Ja.
Und nur eine Hand davor sind Evergreens.
Ja, das stimmt, das stimmt. Man kann es sich erklären. Ne? Es ist halt einfach, manchmal ist diese Magie halt da, so, und bei manchen halt nicht.
Ja, ne? Manchmal machst du halt Load und manchmal machst du halt Reload.
Genau, wir bleiben gitarrenlastig heute. Wir bleiben
gitarrenlastig. Und dann, wenn du nicht mehr weiter weißt, gehst du halt mit dem großen Orchester und auf die Bühne und machst die SML.
Machst das und nimmst du mal neu auf mit dem Orchester, genau.
Richtig. Ja, ja, kannst du machen, was du willst. Ja, den alten Spirit kriegst du nicht wieder hin.
Das stimmt auf jeden Fall. Ja, so ist
schwierig.
Es.
Ja. Ich wäre jetzt bei der 1-Stunde-Marke.
Oh, wow. Haben wir jetzt 1 Stunde voll? Das ging schnell.
Das ging relativ schnell. Wir sind sogar schon längst drüber. Erstens, wir haben eine Playlist, die heißt Astrakulare Nachtasyl. Der könnt ihr folgen, wenn ihr wollt. Der könnt ihr auch entfolgen, wenn ihr von Spotify runter wollt, je nachdem, wie ihr gerade Bock habt. Da können wir bzw. unsere Gäste auch immer Songs draufpacken. Gibt es momentan etwas, wo du sagst, ey, das ist ein Song, den höre ich gerade rauf und runter. Ist ein geiler Song, muss nichts Berühmtes sein, kann auch was Altes sein. Kannst kurz drüber nachdenken. Ich mache jetzt mal Werbung. Wenn dieser Podcast raus ist, habt ihr noch ungefähr 12 Stunden und dann ist die neue Fjord draußen. Da freue ich mich sehr, sehr drüber. Die haben jetzt schon die 3. Single rausgebracht. Waterfall-Prinzip. Die heißt Yin. Ich hab die noch niemals so viel singen gehört, ist aber ein trotzdem sehr emotional fantastischer Song, wäre Yin. Und dann, wo du es halt gerade gesagt hast, möchte ich gerne von der Life is Peachy von Korn diesen, wie heißt denn der, Split? Spiff?
Das ist der erste Song, ne?
Twist
ist es, genau. Twist. Das ist Twist, genau.
Twist und danach kommt Good God. Good God und Twist, beste Überleitung der Welt, die beiden hintereinander.
Das stimmt. Die beiden Songs gehören auch zusammen,
fantastisch.
Das eine führt zum anderen hin, ja, das stimmt. Nicht. Also was ich gerade viel gehört habe, ist das aktuelle Lola Young Album. So, ich weiß nicht, ob ihr da schon was in der Playlist von habt, aber das ist für mich im Grunde eigentlich so gerade was ein besonderes Album.
Und Lola Young.
Lola Young, genau.
Noch nie was von gehört.
Nee?
Nein.
Okay, check das Lola Young, check aus.
Ist das Pop?
Das ist Pop auf jeden Fall. Lohnt sich, also für mich mega, also es gibt einen Song vom vorletzten Album, den du auf jeden Fall, glaube ich, schon mal gehört hast, aber check aus.
Gut, dann checken wir alle mal aus. Dann hören wir uns nächste Woche, leider wieder nicht mit Daniel, aber ich habe Fortuna Ehrenfeld bei uns in der Küche sitzen und dann sprechen wir über das neue Album. Und ich bedanke mich ganz herzlich.
Ich bedanke mich ebenfalls. Schön, dass du hier gewesen bist.
Ja, vielen Dank für die
große
Einladung.
Freude.
Ich freue mich darüber und wahrscheinlich nicht zum letzten Mal. Alles Liebe, alles Gute. Bis dann.
Bis dann.